Deutschlandfunk Kultur Interview.
Ich mach's mal ganz kurz. Aus einem Streit verschiedener Fraktionen beim Schriftstellerverband PEN Deutschland, der zum Teil auch sehr heftig ausgetragen wurde, wir haben darüber auch ausführlich berichtet, daraus ist eine neue Organisation entstanden, aus diesem Streit, der PEN Berlin. Und der hat sich bisher mit seiner Gründung vor allen Dingen beschäftigt. Heute aber will er erstmals zeigen, welche Inhalte er vielleicht auch als Alternative zum weiterbestehenden PEN Deutschland zu bieten hat oder als Ergänzung. Deshalb wird unter anderem tatsächlich heute bei diesem Kongress abends auch getanzt. Es gibt ein Konzert, aber vorher wird natürlich geredet. Unter anderem auf einer Diskussion unter der Überschrift, wer zuerst schießt, was uns in Klammern, was uns die Freiheit des Wortes bedeutet. Und an dieser Diskussion nimmt auch die Schriftstellerin und Journalistin Manja Prekels teil. Schönen guten Morgen, Frau Prekels.
Guten Morgen.
Ich habe relativ viel über diesen Titel nachgedacht, also den Anfang, wer zuerst schießt. Ich finde, das ist sehr interpretierbar. Also ist damit gemeint, dass Worte auch Waffen sein können, oder ist damit gemeint, dass man mit Worten sogar auch gegen Waffen ankommen kann?
Ja, ich glaube, das ist ja so eine Redewendung aus der Zeit des Kalten Krieges, so das Gleichgewicht des Schreckens, was da so, so wurde es ja damals bezeichnet. Und also wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Ist die vollständige, diese Floskel. Und ich glaube, es geht eher darum, das eben zu beenden. Also dieses ewige sich nur noch anbrüllen, keinen Weg mehr finden, normal in Debatten zu kommen und Worte eben nicht mehr als Kommunikationsverständigungsmittel zu benutzen. Und darauf zielt das ab.
Das heißt eigentlich, wenn man es streng nimmt, wäre wichtig in dem Zusammenhang auch nicht nur das Reden, sondern das Zuhören.
Ja, unbedingt. Also das ist ja eine Grundvoraussetzung für ein gutes Gespräch. Ja, unbedingt.
Wie haben Sie das selber? Sie sind ja jemand, der wie nicht jeder, der redet und denkt, der gerne auch mal Berlin verlässt und aus dieser Berlin-Bubble, die einfach hier ist, wenn man hier lebt und hier im Kulturbereich arbeitet, rauskommt. Welche Veränderungen haben Sie denn da in Bezug auf Gesprächskultur erlebt, so in den letzten Jahren?
Eigentlich eine traurig ist jetzt vielleicht ein zu großes Wort. Ich erlebe sowohl schöne Sachen als auch eher deprimierendes. Was ich auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass es wirklich ganze Landstriche gibt, wo einfach die Atmosphäre vergiftet ist. Also wo ich wirklich von atmosphärischen Störungen reden würde, wo Menschen nicht mehr gut miteinander reden können und wollen, wo sich einfach Leute so auf so feindselige Art und Weise gegenüberstehen, dass Worte eben nicht mehr benutzt werden im positivsten Sinne, also um Empathieanteilnahme zu schüren und Perspektivwechsel zu ermöglichen, sondern eben nur noch als Herabwürdigung und Hassreden. Und das ist natürlich eine brutale Situation, gegen die wir dringend was machen müssen.
Aber worauf führen Sie das zurück, dass es so weit gekommen ist?
Oh, das ist auch eine Entwicklung, die erleben wir ja schon seit vielen Jahrzehnten. Also gerade wenn ich jetzt aus der Perspektive, die mich auch meist betrifft, weil das ist eben mein Thema, also die ostdeutsche Perspektive, wenn ich mir da anschaue, die Verheerungen der 90er Jahre, die haben ihre Spuren hinterlassen. Ja, also es gibt einfach nicht nur leere Landschaften mit einem riesen Verlust von Menschen, von fabelhaften Menschen, die anderswo toll wirken und tätig sind, aber jetzt fehlen, sondern einfach auch so ein Verlust an Streitkulturen. Vielleicht ist die auch nie wirklich entstanden. Ja, also Konflikte auszutragen, Streit auszuhalten, miteinander verschiedene Standpunkte zu vertreten. Ich arbeite ganz viel an Schulen und merke eben dieses Reden, Zuhören, lernen, also sich Zeit nehmen füreinander und ein Gegenüber auch verstehen wollen, das ist nicht also das muss man einüben miteinander und das fällt nicht vom Himmel.
Aber ist es nicht schlimm, dass das im Grunde genommen diesen Menschen, ich meine jetzt nicht diese Ostdeutschen, sondern allen Menschen, kaum noch jemand vorlebt, weil ich so das Gefühl habe, jetzt lassen wir mal die Politik noch außen vor, aber das selbst in der Kultur, ich erlebe das oft, ich habe ja das Privileg, wenn Sie so wollen, dass ich oft gewisse Statements auch komplett lesen kann, während die durchs Internet oder anderswo nur als Überschriften geistern. Ich erlebe das auch oft, dass ein Kulturmensch, Mann, Frau, aus welchem Bundesland auch immer was sagt, und dann wird es sofort verkürzt auf einen Satz, den man irgendwie hochpushen kann und der dann irgendwie eine Provokation ist. Ich finde, diese Kommunikation, wie wir sie gerade versuchen zu betreiben, und wie wir sie zumindest beschreiben, die wird ja auch kaum noch vorgelebt.
Das stimmt zum Teil. Ich war vor kurzem, hatte ich das, war ich eingeladen bei der Verleihung des Sächsischen Demokratiepreises und habe dort so fabelhafte Leute kennengelernt, die zum Teil in Gegenden, ich sag mal Freital, ja, also eine sächsische Kommune, die sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat und eher als, ja, also für die Hass und Rassismus und Gewaltwelle damals 2015 eigentlich berüchtigt ist, wenn man so will. Da leben Leute, Nachbarn, und die machen sich jetzt auf, die begrüßen ihre Gäste. Es wird gemeinsam gekocht. Die Freitaler lernen die georgische Küche kennen. Und es ist so schön, wenn man sieht, was möglich ist mit einer guten Kommunikation, mit offenen Herzen und offenem Verstand aufeinander zuzugehen. Also ich habe schon den Eindruck, dass es hier und da, das sind für mich die Helden der unserer Zeit, ja, im Kleinen. Und natürlich sind viele dieser Leute gegen viele Widerstände und Vorurteile in diese Situation gekommen, aber sie haben es gemacht und sie machen es weiter.
Ich musste gerade, als Sie gesagt haben, dass da ein Freital unter anderem zusammen gekocht wurde, musste ich gerade grinsen. Das hat eigentlich gar nichts mit Freital, mit Sachsen zu tun, sondern mit dem Festsaal Kreuzberg, in dem der PEN-Berlin-Kongress, der erste richtige Kongress des neuen PEN, stattfindet heute. Gekocht, weiß ich nicht, wird dann nicht, aber es wird voraussichtlich getanzt. Also es gibt abends ein Konzert und danach gibt es noch Disco Inferno. Ist das auch so ein neuer Stil? Weil ganz ehrlich, einiges, was Sie gesagt haben, voneinander anbrüllen, Schlagworte aneinander vorbeireden, ist ja bei der sehr berüchtigten inzwischen PEN-Sitzung damals in Thüringen passiert. Und deshalb unter anderem gibt es ja jetzt den PEN Berlin neben dem PEN Deutschland. Ist es auch der Versuch, wieder besser miteinander ins Gespräch zu kommen, indem man sagt, wir sind zwar SchriftstellerInnen, aber wir können auch tanzen?
Ja, logisch. Also der Blick geht auch nach vorn. Darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, irgendwie Graben aufzuheben, Gräben gibt es genug auf der Welt. Sondern es geht ja eben eher darum, auch ein Stück weit zu feiern. Ja, also die Kraft des Wortes. Ich habe vor mir liegen einen Aufsatz von der fabelhaften Bulja Hapia, war ich gestern bei einer Lesung. Unter diesem Eindruck stehe ich noch. Die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils. Eine Feier auf die Kraft des Wortes. Und letztlich geht es auch darum, das zu zelebrieren.
Also es wird heute selbstverständlich geredet. Wenn einer das wirklich darf und hoffentlich auch kann, dann ist es ein SchriftstellerInnen-Kongress. Der PEN Berlin veranstaltet heute seinen ersten richtigen Kongress und der endet, wie viel Uhr können wir, glaube ich, beide nicht abschätzen, Frau Prekels, aber der endet auf jeden Fall wahrscheinlich mit nicht mehr so ganz klar ausgesprochenen Worten, mit dem Disco Inferno. Die Journalistin und Autorin Manja Prekels und Mitglied des PEN Berlin war das. Ich danke Ihnen fürs Gespräch und wünsche viel Spaß heute.
Danke auch.